Der Bibeltext. Melli hat ihn eben schon einmal vorgelesen. Wir sind in dieser Themenreihe einfach nochmal Gott anders und neu kennenzulernen. Wir haben jetzt schon einige Themen gehört. Letztes Mal, dass Gott ein Gott ist, der gerne feiert, ein Gott des Festes ist. Dann, dass Gott heilig ist. Und dass Christus das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist. Und heute soll es darum gehen, ein Gott, der sich durch Jesus offenbart hat, der sich durch Jesus dem Menschen nochmal ganz neu zeigt. Und in diesen Text möchte ich euch Stück für Stück mit hineinnehmen, um dann nochmal zu gucken, was ist das da eigentlich gewesen? Was war das eigentlich für eine Situation, in die diese Frau kam, von der Melli eben schon gelesen hat? Und bevor wir in diesen Text so Stück für Stück einsteigen, müssen wir wissen, Jesus kam über den See Genezareth angeschippert mit seinen Jüngern. Und die hatten vorher ein Erlebnis gehabt, da war ein Mann von Dämonen besessen, voll damit. Und dieser Mann trifft Jesus und die Dämonen fangen an zu rebellieren in diesem Mann und schreien, was willst du hier? Und Jesus macht diesen Mann gesund. Sie gehen in diesen Dialog, macht diesen Mann gesund. Diese Dämonen gehen raus aus seinem Körper ab in so eine Schweineherde und die stürzt sich ab dem Abhang runter ins Meer. Das muss für die Jünger damals schon echt ein cooles Highlight gewesen sein. Was Besonderes in diesem Moment. Und aus dieser Situation hinaus schippern sie also über den See Genezareth und kommen nach Kapernaum in diese kleine Hafenstadt. Und die Menschen müssen wieder das irgendwie mitbekommen haben, dass Jesus kommt. Und die Straßen sind brechend voll. Ein Gedränge, ein Geschiebe, ein Geschubse. Und ich weiß nicht, ob ihr euch das so richtig vorstellen könnt. Wer von euch war schon mal bei Wilbasen auf diesem Markt, der Anfang September ist? Ja, traut euch ruhig, das ist doch cool da. Also ich, früher fand ich es cooler. Oder wer kennt Kläschen in Lemgo, dieser Weihnachtsmarkt? Ja, die junge Generation, super, ihr seid viel unterwegs. Da ist doch echt ein Geschiebe, ein Gedränge, da wird gebufft, da wird getreten, da hat man auch schon mal eine Hand auf der Schulter liegen oder sonstiges. Da sind doch laufend irgendwelche Berührungen und würdet ihr jetzt rumfragen, wer hat mich hier berührt, würde keiner auf die Idee kommen. Aber genauso dicht wie dieses Geschiebe auf Gläschen ist oder auf Wilbasen, genau so ein Geschiebe scheint hier in diesen Gassen von Kapernaum stattzufinden, dass Lukas das extra erwähnt. Unterwegs wurde Jesus von der Volksmenge fast erdrückt. Und stellt euch das vor, diese schmalen Gassen. Und dann schiebt sich diese Volksmenge darum und Jesus mittendrin. Und die Jünger haben dann vielleicht versucht, auch die Massen von Jesus fernzuhalten, damit er nicht irgendwo noch längst hinschlägt. Oder erdrückt wird sogar. Und in dieses Chaos, in dieses Gemengelage ist dann eine Frau, die seit 12 Jahren an Blutfluss leidet. Seit 12 Jahren immer wieder diese Blutung. Unentwicht. Und wir als Männer können uns das vielleicht gar nicht so vorstellen, aber deswegen bin ich mal extra ins Internet gegangen und habe gesagt, was bedeutet das eigentlich für eine Person, für eine Frau, wenn 12 Jahre unentwicht Blut weggeht? Es entsteht wohl ein richtig großer Eisenmangel. Und dieser Eisenmangel hat zur Folge, dass man das, was mit den Haaren passiert, also die fallen wohl eher aus. Die Haut ist nicht mehr so schön, man wird blass dadurch. Die Schleimhäute leiden darunter. Wir kennen das so manchmal, wenn man hier so am Mundwinkel sich das so leicht entzündet und wir sagen dann im Volksmund, wir haben so ein paar Fressecken. Das muss wohl richtig schlimm gewesen sein. Diese Person, die das hat, die darunter leidet, ist immer müde, hat regelrechte Konzentrationsschwierigkeiten. Die Fingernägel werden brüchig und rissig. Nichts hier mit Feilen, Schönen und Lackieren, wenn man das damals überhaupt gemacht hat. Und sie ist müde und ständig Konzentrationsschwierigkeiten. Und das kann dazu führen, dass man als Person plötzlich auch depressiv wird. Also es ist nicht irgendeine Krankheit, sondern die macht mit einem etwas. Und das seit 12 Jahren. Ich weiß nicht, wann die Frau das bekommen hat. Die Bibel sagt dazu nichts. Aber sie wird nicht einen runden Geburtstag wahrscheinlich gefeiert haben. Wenn sie das vielleicht mit 18, 19 bekommen hat, der 20. Geburtstag nichts hier große Party. Oder mit 30. Diese Frau ist also von ihrer Gesundheit am Ende. Und dann kommt der soziale Aspekt noch dazu. Diese Frau war immer unrein. Sie konnte sich nicht einfach so frei in der Gesellschaft bewegen. Sobald sie jemanden berührte, war diese Person auch noch unrein. Nach den damaligen Reinheitsgeboten. Oder wenn jemand was anfasste, was die Frau vorher angefasst hatte, dann war der auch noch mal unrein. Also sie musste sich genau überlegen, wie sie sich in der Gesellschaft bewegte und dass sie bloß keinen anderen berührte. Also auch hier eine enorme Last auf dieser Frau. Also gesundheitlich völlig eingeschränkt, gesellschaftlich wahrscheinlich ziemlich alleine. Da war nicht mal eben eine Umarmung, ein Wort des Trostes möglich, vom Weiten vielleicht. Sie konnte noch nicht mal eine Beziehung pflegen, weil der Partner konnte sie nicht umarmen, nicht berühren, gar nichts. Und dann das Finanzielle, seit 12 Jahren rennt sie von einem Arzt zum anderen und keiner ist da, der hilft. Immer wieder diese Hoffnung und diese Enttäuschung. Hoffnung, Enttäuschung, Hoffnung, Enttäuschung. Seit 12 Jahren begleitet sie das ein Leben lang. Immer dieses Auf und Ab. Und zur Folge, dass sie bankrott ist, finanziell. Also eine Bankrotterklärung auf der ganzen Linie. Was macht das Leben denn überhaupt noch lebenswert für diese Frau? Und sie nimmt allen Mut zusammen. Und ich weiß nicht, wie groß dieser Glaube da ist oder diese Hoffnung ist. Sie nimmt auf jeden Fall all das, was sie hat, nimmt sie mit und drängt sich durch diese Menge, um hin zu Jesus zu kommen. Egal, was andere sagen, egal, was die Reinheitsgebote, Reinheitsgesetze sagen, sie ist durch diese Menge gegangen, die hat nicht geguckt, ob sie da irgendjemand berührt oder nicht. Das war ja für diesen Moment völlig egal. Das war ihre letzte Hoffnung. Eine andere Chance sah sie schlichtweg nicht mehr. Unfassbar für mich in diesem Moment, dass jemand so, ja könnte schon fast sagen, so rücksichtslos auf der Suche nach Jesus ist. Und sie glaubt daran, wenn sie einen Zipfel seines Gewandes berührt, dann wird sie gesund. Krass. Ihr wühlt euch durch Wildwasen und Gläschen zu einer Person und glaubt, wenn er die einen Zipfel berührt, dann hat's geklappt. Dann bin ich gesund. Und jetzt könntest du mir mal das Bild, David, zeigen von dem Schal. Und es geht wahrscheinlich, um diese Quasten. In alten Texten steht also, dass sie nur eine Quaste berühren musste. Man trug früher so einen Gebetsschal entweder über seinem Gewand oder auch unter seinem Gewand. Und dann unten drunter lugte dann diese Zipfel von diesem Gebetsschal nochmal aus. Und das war dann irgendwo Oberschenkel, Mitte und Wade. Irgendwo da unten hing dann dieser Zipfel. Und es reicht nicht, dass sie irgendeinen Zipfel davon berührt, sondern sie glaubte daran, dass sie einen von diesen Quasten berührt, die mit diesem blauen Faden hier durchwoben ist. Von diesen Zipfeln, die mit diesem blauen Faden durchwoben sind, gab es 4 Stück. Pro Seite also 2. Und dieser blaue Faden hatte die Bedeutung, das sollte die Menschen daran erinnern, also das jüdische Volk daran erinnern, sich an die Gebote Gottes zu halten. Wie grotesk das ist. An die Gebote Gottes, da ging es nicht nur um die 10 Gebote, sondern da hatten die Juden dann auch die Reinheitsgebote im Kopf. All das wirft diese Frau über Bord, mischt sich darunter und glaubt daran, dass sie einen von diesen 4 Zipfeln erreichen wird. Unfassbar. Mit welchem Glauben und mit welcher Hoffnung sie sich da durchdrängelt und es tatsächlich dann auch hinkriegt. Und als sie einen von diesen Zipfeln dann berührt, ist sie im selben Augenblick gesund. Im selben Augenblick hörte ihre Blutung auf. Was nimmt diese Frau auf sich und wie wird sie am Ende belohnt dafür? Und Jesus? Jesus fragt, wer hat mich berührt? Tolle Frage in der Situation. In diesem ganzen Gedränge fragt er wirklich allen Ernstes, wer hat mich dort berührt? Und keiner wollte es natürlich gewesen sein, wie früher bei uns zu Hause auch. Wer war das? Niemand. Klar, hier eben auch das Gleiche. Und Petrus setzt sich sogar noch ein und sagt, Meister, all die Leute umringen und bedrängen dich, so nach dem Motto, ey, Jesus, hallo, merkst du es noch? Wer soll dich hier berührt haben? Guck dich um, hier ist doch was los. So wie Petrus immer ist, vielleicht ein bisschen forscher und sagt, naja, also jetzt halt mal, mach mal halblang halt die Luft an, das können wir jetzt nicht rauskriegen. Und Jesus sagt aber, jemand hat mich berührt. Ich habe doch gemerkt, dass Kraft von mir ausgegangen ist. Und jetzt wird's spannend. Das ist das, was mich an diesem Text so begeistert, so fasziniert und wo ich jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke, immer auch stecken bleibe. Was passiert hier eigentlich gerade? Jesus sagt, von mir aus ist gerade Kraft gegangen, weggegangen. Und ihr seht schon, ich habe heute einen Flipchart wieder mitgebracht. Ich male. Wir haben also Jesus einmal hier im Mittelpunkt stehen, in diesem Pulk von Menschen. Und diese Frau wahrscheinlich irgendwo hier unten, kniet sie dahin. Und berührt diese Quasten von Jesus. Okay. Also ich zeige dir nicht schlecht, es geht gerade nicht, die Technik. Okay, und es liegt nicht an uns. Also es ist meist schon spannender, dass die Technik funktioniert, als zu glauben, dass Jesus hier ist. Kriegt ihr es drauf? Was denn? Ist da. Genau, keiner war's. Könnt ihr die Pixel einzeln drüber bringen oder was machen wir? Ihr kriegt das nicht hin? Okay. Und du hilfst mir beim Malen. Ja, genau. Ja, okay. Ich hoffe, ihr könnt so einigermaßen sehen, was ich hier vorne dran male jetzt. Schauen wir mal. Mal ein bisschen umdisponieren hier gerade und gehen mal auf die Seite. So, und jetzt ist auch mal der andere Stift noch weg. Ach, weg. So, und wir erleben, dass hier durch Jesus hindurch eine Kraft weggeht. Und das möchte ich euch aufmalen. Eine Kraft hindurch zu dieser Frau, dass sie gesund wird. Und ich weiß nicht, aber wenn wir uns die anderen Wunder angucken, die Jesus tut, dann ist das eine Besonderheit. Wenn wir dieses erste Wunder von Jesus sehen, die Hochzeit zu Kana, wo er in den Dialog hineingezogen wird von seiner Mutter, Jesus, die haben da keinen Wein mehr, und Jesus sie zurückweist und sagt, lass mich damit erstmal noch in Ruhe, oder das geht dich nichts an, und nachher das Personal des Bräutigams auf Jesus hinzukommt und Jesus dann Wasser zu Wein macht. Das ist ein Dialog. Oder dieser andere Erlebnisbericht, wo ein gelähmter Mann durch die Decke in ein Haus hineingelassen wird, Jesus geht und vor Jesus runtergelassen wird, und Jesus geht mit diesem Menschen erstmal in den Dialog. Und heilt ihn dann. Oder der blinde Bartholomäus, der am Wegesrand sitzt und mitbekommt, dass durchs Reden, dass Jesus kommt. Er brüllt und ruft Jesus. Und Jesus kommt zu ihm, geht mit ihm in den Dialog und macht diesen Bartimäus gesund. Und so ist es ein häufiger Weg. Das Gespräch und dann das Wunder. Und hier passiert es genau umgekehrt. Und anders. Durch Jesus hindurch fließt eine Kraft hin zu dieser Frau, die sie dann gesund macht. Und ich finde, dass hier was Besonderes deutlich wird. Und zwar, wir sprechen viel von der Dreieinigkeit, dieses Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Und ich glaube, dass das hier super klasse dargestellt wird und erlebbar wird. Gott sieht in diesem Moment die Frau hier unten. Und ich glaube, Gott hätte so viel Macht, dass er sagt, okay, das kriegen wir eben schnell erledigt. Und geht an Jesus und hätte an Jesus vorbeigehen können. Aber genau diesen Weg wählt er nicht, sondern er geht durch seinen Sohn hindurch. Und ich finde, dass das, was Jesus lehrt, hier nochmal in seinen 3 Jahren Dienst, das, was Jesus dort immer wieder erzählt, dass es hier mit einem Mal richtig deutlich wird. Jesus hat mal gesagt, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Die Frau erlebt es. Hier passiert was. Und das andere, was ich so faszinierend finde, wenn wir bei der Dreieinigkeit sind, wir haben hier Gott als Sohn, also Jesus. Und Jesus erscheint in dieser Begebenheit, in diesem Moment, einfach nur als Mensch da zu sein. Und dann Gott als Heiliger Geist. Ich kürze das mal ab. Und dann entsteht schon dieses klassische Bild, was wir immer haben, wenn wir von der Trinität sprechen. Ups. Und wir erleben hier das Zusammenspiel auf eine besondere Art und Weise. Und jetzt stelle ich eine These auf, dass dieser Glaube und diese Hoffnung, diese Frau erlebt hat, dass sie diese vom Heiligen Geist in dem Moment schon bekommen hat. Also, dass ihr es heute nicht lesen könnt, liegt nicht an der Handschrift, das sage ich euch gleich. Es liegt diesmal, dass es da oben nicht sicher ist. Also, dieses Zusammenspiel wird hier nochmal wunderschön und sehr deutlich, wenn ich diesen Text immer wieder neu lese. Und noch etwas wird hier deutlich. Für die Frau war das fast wie ein Todesurteil. Die konnte nichts machen. Und sie begegnet Jesus und bekommt wie ein neues Leben geschenkt. Machst du mir mal das zweite Foto? Nee, das nicht. Das ist auch schön. Genau. Ich war letzte Woche oder vor 14 Tagen in Haiger-Burbach. Da gibt es die Tagungsstätte Karimu. Und in deren Gebetssaal oder Gebetsraum, Andachtsraum, steht diese Skulptur. Und das soll den Heiligen Geist, diese Dreieinigkeit, also Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist darstellen, diese Dreieinigkeit. Und wir sehen hier 2 oder 3 verschiedene Hölzer, die ineinander verdreht sind, die um einen Mittelpunkt sich drehen, wie so eine Art Flammen, die zusammengehören und wo diese Dynamik nochmal richtig deutlich wird. Die aber oben, sieht man so eine Stange, miteinander fest verbunden sind, also nicht auseinander dividierbar sind, die einfach fest zusammengehören. Das ist undenkbar. Keiner wird auf die Idee kommen, dieses Denkmal oder diese Skulptur, dieses Kunstwerk auseinanderzunehmen. Und genau so das ist das. Diese Dreieinigkeit ist nicht nur eindimensional, wie auf so einer Zeichnung, sondern sie ist dreidimensional und bewegt sich miteinander. Und offenbart sich auf unterschiedliche Art und Weise uns Menschen. Und das war für mich nochmal ein Moment, als ich diesen Text so gelesen habe, was mich angerührt hat, was mich nochmal neu erleben lassen hat, dass Gott noch so viel anders ist. Wir kennen, haben alle unser Gottesbild ganz unterschiedlich geprägt. Johann hat es schon erzählt. Aber hier wird mein Gottesbild nochmal erweitert. Mein Horizont erweitert, so wie es Melly eben auch schon mal erzählt hat. Was Neues entsteht da. Und als Jesus dann endlich rauskriegt, wer ihn berührt hat, fängt die Frau an, ihre Geschichte zu erzählen. Und stellt euch das vor, also im Mittelpunkt dieses Geschehen, im Mittelpunkt die drei hier aktiv, auf unterschiedliche Sichtweise, Jesus sichtbar, die anderen eben Heiliger Geist und Gott als Vater unsichtbar dabei. Und diese Menschenmenge kriegt es mit, dass da was Besonderes passiert ist und plötzlich weitet sich die Menge und Jesus und diese Frau stehen im Mittelpunkt. Und dann erzählt die Frau ihre Geschichte. Da werden einige von den Herrschaften die Luft angehalten haben. Dass sie es gewagt hat, in dieses Gedränge sich hineinzubewegen. Und dass sie alles außer Acht lässt, um Jesus zu finden. Da wird vielleicht der eine oder andere auch zu Jesus hingegangen sein. Pass auf, du kannst ihn nicht anfassen. Da bist du unrein. Aber wir lesen davon nichts in diesem Bibeltext. Sondern Jesus reagiert ganz anders. Er spricht sie an und sagt zu ihr, Tochter. Das war damals schon eine sehr liebevolle Anrede. Eine sehr respektvolle, wertschätzende Anrede. Und vermutlich wird sie sich runtergebeugt haben, um nicht so von oben herab auf sie runterzuschauen, sondern ist mit dieser Person auf Augenhöhe gegangen. Hat sie angesprochen mit dem Begriff mit Tochter. Also nicht, hey, wie kannst du? Oder wer hat dich denn geschickt? Was machst denn du hier? Was kannst du? Nichts dergleichen, sondern mit meiner Tochter. Er sieht in dem Moment eben nicht nur diese Person als solches, die zitternd vor ihm liegt, sondern er sieht in ihren Augen diese ganze Not, die sie seit 12 Jahren begleitet. Und dann sagt Jesus zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet. Und wieder wird irgendwie so ein Satz nochmal hier verstärkt, wenn dein Glaube so klein ist wie ein Senfkorn, dann wirst du Berge versetzen können. Das ist nicht leeres Gerede, das funktioniert nicht immer, natürlich nicht. Wäre schön, wenn wir alle sagen, so einen Schal anfassen würden und plötzlich wieder gesund sein würden. Da würde jeder doch sagen, komm, ich bringe euch einen mit. Und wenn ihr glaubt, da würden wir doch hingehen. Und er sagt ja auch, es wird kein Gesetz aufgestellt, wenn ihr euch so verhaltet, ist es so. Aber er bestätigt nochmal, wenn euer Glaube so klein ist wie ein Senfkorn, dann könnt ihr Berge versetzen. Für diese Frau hat sich ein Berg aufgelöst. Der ist nicht nur irgendwo verrutscht, sondern hat sich aufgelöst. Sie hat eine neue Perspektive von dem, was eigentlich wie tot angefühlt hat, ist zum Leben erweckt worden. Für diese einzelne Frau. Und das, Jesus macht nochmal deutlich, all das, was er eben predigt, das lebt er. Das bestätigt er durch seine Handlung. Und eine andere Sache nochmal vielleicht, als er diese Frau dann zu ihr sagt, du bist gerettet, geh hin in Frieden. Boah. Keine Verurteilung, weil sie sich an die Reinheitsgebote nicht gehalten hat. Glaube und Barmherzigkeit stehen über dem Gesetz. Glaube und Barmherzigkeit stehen über dem Gesetz. Das macht Jesus hier auch nochmal deutlich. Und er schickt sie hin mit seinem Frieden. Schickt sie hinaus in die Welt mit seinem Frieden. Und diesen Frieden, über den haben wir schon viel gehört und gelesen, es geht da nicht nur um irgendetwas, sondern es geht um einen tiefen Frieden, den er ihr wünscht und ihn ihr geben will. Ein Frieden, der durchträgt durch die nächsten schwierigen Situationen, die diese Frau mit Sicherheit auch erleben wird, die wir auch immer mal wieder erleben werden. Aber genau diesen Frieden gibt er ihr weiter. Es ist nicht nur die Heilung der Krankheit, sondern die Seele wird mitgeheilt und geht mit. Und wieder erklärt sich die Bibel selbst, sie wird vielleicht gedacht haben, boah, was für ein Glück bist du. So. Was für ein Glück, und das ist ein Zitat, jetzt muss ich gerade nochmal schauen hier. Oder du bist mein ganzes Glück, Psalm 73, Vers 28. Der Psalmist dort eben auch erkennt, dass Gott alleine sein ganzes Glück ist. Und das wird diese Frau hier auch erlebt haben. Wir wissen nicht genau, ob sie eine Jüdin ist oder ob sie aus einem anderen Bereich, ob eine andere Glaubensrichtung kommt oder sonstiges. Da steht nicht so viel drin. Aber diese Frau war voller Hoffnung, voll Glaube und hat am Ende wirklich gemerkt, was für ein Glück ist dieser Gott, ist Jesus Christus. Jetzt ist dieses Bild am Ende perfekt chaotisch und man denkt, oh, was hat er alle da gezeichnet? Also bei mir war mein Flipchartblatt auch irgendwie gefühlt größer als jetzt hier. Aber genau so geht's uns vielleicht auch. Dass wir manchmal Dinge erleben und sie nicht einordnen können. Und meine Frage für heute ist, wo stehst du in diesem Wimmelbild? Was entdeckst du für dich in diesem Wimmelbild? Wo bist du da? Bist du mittendrin und bewegst dich hier mittendrin und hast das Gefühl, ja, ich bin mit dem Frieden Gottes erfüllt und gehe hinaus? Ist mein Glaube da? Ist diese Hoffnung da? Wie groß ist das eigentlich? Wie gehe ich mit Glaube und Barmherzigkeit eigentlich um? Habe ich das selber für mich schon erfahren? Gehe ich mit anderen genauso um, dass das Glaube und Barmherzigkeit wirklich wichtiger ist als das Gesetz? Wo stehst du bei diesem Wimmelbild? Wir nehmen uns dann ein Augenblickchen Zeit für, um einfach nochmal so Revue passieren zu lassen, damit ihr für euch vielleicht eine Antwort finden könnt. Wir haben eine Minute Zeit der Stille. Und dann schließe ich diese mit einem Gebet. Ja, Vater, ich danke dir dafür, dass du so ein facettenreicher Gott bist, den wir immer wieder auf unterschiedliche Art und Weise erleben dürfen. Ein Gott, der uns sieht, der unsere äußerlichen Sachen sieht, unsere Krankheit und unsere Beschwerden sieht. Ein Gott, der aber auch unsere seelische Not sieht, da wo wir verletzt sind. Und du kümmerst dich immer um beides. Und du gibst uns den Heiligen Geist dazu, der uns begleitet, der uns immer wieder neuen Mut macht, uns Trost gibt. Und ich bin dir so dankbar, dass dieses Zusammenspiel zwischen Gott Vater, Gott Heiliger Geist, Gott Sohn so dynamisch ist. Und dass es ein richtiges Abenteuer ist, mit dir unterwegs zu sein. Und dass du dich immer wieder neu uns Menschen so offenbarst. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen immer wieder neu berührst, damit wir dich in unserem Alltag, damit wir dich in unserem Leben einfach erleben können, erfahren können und spüren können. Danke für deine Gegenwart. Amen.